Adler Blick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler. Freue mich ganz besonders auf die heutige Ausgabe. Und ja, Morgenstund hat Gold im Mund, möchte ich an der Stelle nur mal sagen. Es ist 7:45 Uhr und wir nehmen heute einen Morgenpodcast sozusagen auf. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, den heutigen Gast gleich begrüßen zu dürfen, weil es für den tatsächlich auch 7:45 Uhr ist. Und ja, wir haben heute auch noch vor allen Dingen zu so einer Uhrzeit mal ein ganz anderes spannendes Thema, was uns aber sehr, sehr am Herzen liegt, weil wir wollen heute mal über betriebswirtschaftliche Beratung ja auch sprechen und was das für mittelständische Unternehmen bedeutet und warum die da gut aufgestellt sind oder nicht gut aufgestellt sind und wo da auch unsere Expertise ja von CIC ist. Und dazu habe ich heute einen Gast, der hat viel dazu zu sagen, das werden wir gleich hören. Der ist Michael Benedikt und den will ich gleich ganz herzlich in unserer heutigen Ausgabe ja begrüßen.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Michael, herzlich willkommen, ja, in unserer heutigen, ja, Ausgabe. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ja, es ist tatsächlich heute 7:45 Uhr und danke erstmal, dass du früh aufgestanden bist. Und ich hab also Morgenstund hat Gold im Mund, das ist ja völlig klar. Und ich musste unser Podcast gerade ein paar Minuten ja verschieben. Wir wollten eigentlich um 7:30 Uhr ja schon starten. Und das möchte ich nur an der Stelle mal loswerden, ja, weil viele mich ja immer so fragen, wie bist du denn so unterwegs und was machst du denn so alles? Also ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden, war laufen, habe Yoga gemacht, ja, war um 7 beim Physiotherapeuten, habe mich eine halbe Stunde behandeln lassen. Und ja, was gibt es Schöneres so, als an so einem Morgen dann anschließend noch um 7:45 Uhr mit dir, lieber Michael, einen Podcast aufzunehmen. Und deswegen, bevor wir jetzt inhaltlich ja einsteigen, will ich dir natürlich erstmal die Gelegenheit geben, dich mal vorzustellen, wer du überhaupt bist, ja, und was du machst und auch so ein bisschen natürlich, wie dich der Weg zu CEC auch eher geführt hat. Und weil daraus wird natürlich auch klar, worüber wir heute sprechen wollen. Und ich freue mich heute mit dir über dieses Thema zu reden, weil es hat eine ganz, ganz hohe, ja, Brisanz, möchte ich mal sagen. Aber leg du erstmal los.
Ja, guten Morgen, lieber Andreas. Schön, dass du darauf hinweist, dass es so früh ist. Ja, das ist oftmals ja, glaube ich, bei dir so bei den Aufnahmen oft spät abends gewesen in der Vergangenheit, wenn ich die so im Überblick habe. Und jetzt ist es aber relativ früh. Das ist super. Ja, mein Name ist Michael Benedikt. Vielleicht ein, zwei Worte erst zu mir. Ich bin 51 Jahre, bin verheiratet. Wir haben drei Kinder, wohnen hier in Frankfurt. Und ich bin seit Sommer, seit Juni bei CIC als Consultant und habe tatsächlich einen starken kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ich kann ja vielleicht mal ein paar Sätze dazu sagen. Ich habe 99 Betriebswirtschaftslehre studiert in Frankfurt und war dann anschließend 5 Jahre bei Arthur Andersen im Bereich Wirtschaftsprüfung. Daraus wurde dann irgendwann Ernst & Young durch diesen Merger, den es damals gab. Und Wirtschaftsprüfung heißt ja, dass man Jahresabschlüsse, dass man Konzernabschlüsse von Unternehmen prüft, dass man also viel bei Mandanten ist, viel dort sieht und eigentlich deren Abschlüsse analysiert und nach einem gewissen Verfahren eben auswertet, um zu schauen, hat die Firma richtig bilanziert, sind alle Risiken, und Chancen korrekt abgebildet. Das ist immer ein sehr, sehr spannender Einstieg, weil man dann einfach nach dem betriebswirtschaftlichen Studium sehr viel lernt und man auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen hat. Also das kann man im Grunde jedem, der in diesem Bereich irgendwie Fuß fassen will, auch heute noch empfehlen, weil man einfach so viel lernt und schnell reinkommt in die Themen und auch auf sich gestellt ist ein Stück weit. Dann war ich nach dieser Zeit bei Arthur Andersen auch 9 Jahre bei einem Softwareunternehmen als kaufmännischer Leiter. Das war ein englischer Konzern. Ich habe dann vorher auch noch den amerikanischen Wirtschaftsprüfertitel gemacht, den CPA. Das war mir wichtig, aus dieser Zeit bei Arthur Andersen und Ernst & Young einfach auch mit dem Titel rauszugehen. Und war dann eben im Konzernumfeld, habe dort Buchhaltungsabteilungen geleitet, habe aber auch ganz viel gearbeitet im Bereich FP&A, Financial Planning Analysis. Das heißt, man macht die Planung im Konzern, man bereitet Entscheidungen für das Head Office in London vor, wenn es um Akquisitionen, wenn es um das Thema M&A geht. Man integriert Landesgesellschaften in Deutschland. So ein Konzern ist ja immer dabei, andere Gesellschaften aufzukaufen. Und die müssen natürlich dann auch prozessual integriert werden von den Mitarbeitern, was oftmals gar nicht so leicht ist, weil diese ganzen Strukturen ja angepasst werden müssen. Dann war ich noch ein paar Jahre, 4 Jahre bei einer Digitalagentur, bei Razorfish. Das war eine sehr schöne Zeit, weil es dort ein sehr angenehmes Management-Team gab und es eine sehr moderne, agile Unternehmenskultur gab. Die haben damals eigentlich schon nach Scrum-Methoden gearbeitet. Und das war auch hervorragend. Bin jetzt seit 2018 selbstständig als Berater und eben auch tätig im Bereich Finance, Interimsmanagement und eben jetzt seit Sommer bei CNC und fühle mich bei CNC wirklich sehr, sehr wohl. Es wird in den Podcasts eigentlich immer viel zu wenig darauf hingewiesen, was für eine tolle Truppe das auch wirklich ist und was du da wahrscheinlich oder generell die Geschäftsführung von CEC natürlich irgendwo, was ihr für ein gutes Händchen habt bei der Zusammenstellung eures Teams. Und ich wurde da ganz großartig aufgenommen. Ich habe immer viele Fragen natürlich am Anfang jetzt als neuer Consultant zum Prozess. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ich bisher noch keinesfalls irgendwie bereut habe.
Das ist ein sehr schöner Einstieg, lieber Michael. Vielen Dank für die Worte. Wir haben es nicht vorher abgesprochen.
Ja.
Nochmal an der Stelle unterstreichen auch. Und ja, im Fußball, ja, wir sind ja beide auch sehr fußballaffin, habe gerade schon noch den gestrigen Europapokal
Oh.
kommentiert, ja. Und das 3-3 noch der Eintracht. Und ja, im Fußball spricht man ja oft davon, dass Spieler sich auch mal verwechselt haben, ja, dass es nicht so der richtige Wechsel war im Nachhinein. Und aber wenn du jetzt diesen Wechsel zur CEC schon mal bis dahin als sehr positiv wahrnimmst, freue ich mich natürlich sehr darüber. Ja, lieber Michael, ich will es mal einleiten, um auch auf unser heutiges Thema auch zu kommen. Und du hast ja deine Expertise hier schon rein ja, gebracht und hast erzählt, wo du herkommst und warum du auch genau jetzt mit diesem Background auch bei CEC da so unwahrscheinlich willkommen bist, auch nicht nur als Mensch, ja, sondern auch fachlich. Wir haben ja im Rahmen unserer Umstrukturierungen, die wir in den letzten 2 Jahren vorgenommen haben, haben wir ja die Holding gegründet. Wir haben die Consulting gegründet, die Impulsgeber, und jetzt steht unsere dritte Gesellschaft kurz vor der Gründung. Im Moment haben wir sie ja noch in der Consulting integriert. Wir wollen sie aber jetzt gründen. Bis zum Jahresende soll es eine eigenständige GmbH auch sein, nämlich die Betriebswirtschaftliche Beratung GmbH, also CEC Betriebswirtschaftliche Beratung GmbH. Und ja, wir haben natürlich schon die ganzen vielen Jahre immer betriebswirtschaftliche Beratung gemacht. Also es war natürlich nichts, ist nichts Neues für uns, aber sie ist im Rahmen der Consulting natürlich irgendwo immer mitgemacht worden. Und jetzt haben wir ja das ganz große Thema, und das wissen ja nun alle, dass das mein Steckenpferd ist, dass wir die Strategie ja entwickeln in den Unternehmen. Und in der Strategie geht es natürlich um die strategischen Geschäftsfelder, um meistens sehr große, ambitionierte Wachstumsziele. Ja, für die nächsten Jahre. Und jetzt muss eine Organisation sich natürlich darauf, ja, einstellen, ausrichten, ihre Organisationsentwicklung darauf abbilden. Und das machen wir natürlich in Führungsstrukturen, in Führungsprozessen, in einem Management- und Führungsmodell. Aber was natürlich unbedingt, ja, in gleicher Art und Weise sich für die Zukunft aufstellen muss und wachsen muss, sind die ganzen betriebswirtschaftlichen Strukturen in einem Unternehmen. Und da erkennen wir, dass doch ein sehr, sehr großer Handlungsbedarf ist, und dem wollen wir jetzt mit aller Intensität in den Transformationsprozessen, auch mit Nachhaltigkeit und allem, was dazu kommt, natürlich auch, wollen wir Rechnung tragen und brauchen unbedingt hier Expertise. Und da hat ja unser lieber Davide Introvigne hat die Federführung übernommen. Ich möchte an der Stelle nochmal auf den Podcast verweisen, den ich mit ihm vor einigen Wochen aufgenommen habe. Den kann man sich dazu auch nochmal anhören. Und Michael, du bist die zweite tragende Säule mit deiner Expertise, ja, in dem Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung, und bist ja jetzt auch schon seit einigen Wochen da aktiv und bist auch schon beim Klienten im Einsatz und machst da auch Dinge. Und jetzt werde ich natürlich auch immer wieder von anderen Klienten von uns angesprochen. Was macht denn der Michael Benedikt und der Davide Introvigne da? Und was macht denn CEC in der betriebswirtschaftlichen Beratung? Und ist das nicht, sind das nicht Dinge, die auch der Steuerberater macht und der WP oder wie auch immer? Ja, und da möchte ich gerne jetzt noch mal ein bisschen Licht, ja, reinbringen in die Konstellation. Und deswegen, Michael, fang du mal an und erzähl mal, was ihr da so alles in der betriebswirtschaftlichen Beratung anbietet, was ihr macht, und genau aus dem, was du gerade gesagt hast, was bringst du da jetzt zu unseren Klienten in den unterschiedlichsten Branchen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn man auf den Adlerprozess schaut, relativ früh im Prozess im Grunde eine Art Diskussion gehen mit unseren Kunden und einfach unsere Produktpalette dort ein bisschen anbieten. Also wir versuchen wirklich rauszukriegen, gibt es dort einen Bedarf, dass man sich gewisse Sachen vielleicht mal zusammen anschaut, dass wir mal 1, 2 Tage rausgehen zum Kunden, um den Kunden individuell zu unterstützen. Und wenn man sich anschaut, was David Introvigne macht, das hat natürlich ganz stark mit seinem Lebenslauf zu tun. Das sind eher so die Sachen Risikoanalyse, Versicherungsanalyse, dieses ganze Thema Check-up auch. Auch was vielleicht mögliche Cyberangriffe anbelangt. Also das klassische Beispiel ist immer, das Unternehmen denkt, es sei gegen Risiken abgesichert, weil es irgendwelche Versicherungen gibt, aber auch im Kleingedruckten dann wirklich das steht, was dann auch in einem möglichen negativen Schadensfall wirklich auch Schutz bringt. Das kann vielleicht wirklich nochmal eine andere Bewertung hervorbringen. Und da ist eben der Davide wirklich Spezialist drin. Bei mir sind es eher so die Themen Budgeterstellung, Forecasting, da auch irgendwo Sparringpartner sein bei diesem ganzen Thema Forecasting, aber auch Liquiditätsplanung, Projektcontrolling. Das sind einfach die Sachen, die ich in den letzten gut 20 Jahren ganz intensiv gemacht habe. Und wir merken jetzt schon ganz, ganz deutlich bei den wenigen Gesprächen, die wir bislang hatten, dass es ganz klar Bedarf gibt seitens der Unternehmen, nämlich es sind ja in der Regel mittelständische Unternehmen, die CEC berät. Und diese Finanzabteilung, die es dort gibt, die arbeiten natürlich noch relativ stark vergangenheitsorientiert, was ja auch erstmal gut ist. Die erstellen Monatsabschlüsse, die arbeiten vielleicht dem Steuerberater zu, die buchen Geschäftsvorfälle in DATEV. Und was wir aber wirklich auch hin zu unserer Entwicklung der strategischen Ziele in unserem Adlerprozess, wo wir unterstützend tätig werden wollen, ist, dass wir eben anbieten: Habt ihr überhaupt ein Budget? Wie erstellt man so ein Budget? Wie können wir das Finanzteam, was es schon gibt, bei der Budgeterstellung, bei der Etablierung eines Forecasts, bei der Entwicklung verschiedener Szenarioanalysen, die ja gerade dann wichtig sind, wenn es im Unternehmen mal nicht so gut geht, wie können wir da das Finanzteam unterstützen? Es ist ganz klar, wir wollen das nicht explizit selber machen, sondern wir wollen eigentlich die Menschen, die bisher vielleicht eher Geschäftsvorfälle buchen und in die Vergangenheit orientieren, befähigen, dass sie mehr nach vorne gucken, dass sie auch mehr zum Unterstützer der Geschäftsführung werden, dass sie also mehr in die ganze strategische Entwicklung, in das Forecasting integriert werden unserer Kunden. Und das ist ja oftmals etwas auch, wo man ganz klar sagen kann, so dass das Thema Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse, Steuererklärung, das ist so ein bisschen die Pflichtaufgabe eines jeden Finanzers, aber einen deutlichen Mehrwert kann der Finanzer oder die Finanzabteilung ja dann geben, wenn sie eingebunden wird in die strategischen Fragestellungen. Also wenn es darum geht, abzuschätzen, können wir uns eigentlich die und die Personen in den Einstellungen leisten? Können wir uns die und die Maschinen leisten können? Gibt es irgendwo noch Fördermittel, die wir vielleicht abgreifen können? Dass also wirklich der Finanzer, der CFO, vielleicht beim kleinen Unternehmen eher so der kaufmännische Leiter, wirklich gemeinsam mit dem CEO in den Driver Seat kommt. Also in so einer idealen Welt kann man sich es bildlich eigentlich immer so vorstellen, dass der CEO eigentlich gar keine relevanten, wichtigen Entscheidungen treffen will, ohne nicht vorher den CFO gefragt zu haben. Und dabei unterstützen wir eben. Und das können Sachen sein wie Forecast-Entwicklung, Budget-Erstellung, ganz, ganz wichtig, gerade bei Mittelständlern, wo es oftmals enge Kreditlinien von den Banken gibt, ist aber auch das Thema Liquiditätsplanung. Das ist relativ simpel. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das wirklich kein Hexenwerk. Es dauert nicht lange, sowas zu etablieren. Und es schafft einfach die Chance, dass man nicht in eine Situation kommt, wo es einen hässlichen Liquiditätsengpass geben muss, wo man vielleicht erst verzögert die Gehälter mal auszahlen kann, was es auch immer gibt, oder dass man eine geplante Investition einfach nicht tätigen kann. Aber auch natürlich ganz stark abhängig von der Branche ist das Thema Projektcontrolling. Also habe ich als Unternehmen, was ein Projektgeschäft betreibt, vielleicht ein Anlagenbauer beispielsweise, eigentlich meine Projekte wirklich im Blick? Weiß ich, welche Projekte Verlustbringer sind? Weiß ich, mit welchen ich wie viel Geld verdiene? Wie ist es mit der Auslastung meiner ganzen Mitarbeiter? Also so diese typischen Controlling-Instrumente, die es in der Regel im Konzernumfeld ganz klar gibt. Da sind wir einfach bereit, als CEC im Rahmen unserer betriebswirtschaftlichen Beratung unsere oft mittelständischen Klienten zu unterstützen. Und wir merken da ganz klar, dass wir da oder dass diese Ideen, dass diese Vorschläge auf fruchtbaren Boden fallen. Und es ist aber auch ganz klar, hier an dem Punkt auch nochmal zu sagen, Wir machen in der Regel nur so den ersten Schritt. Also wir wollen nicht anfangen und den Steuerberater oder den Wirtschaftsprüfer unserer Kunden irgendwo in die Parade zu fahren, sondern es geht ganz klar darum, mit unserem Netzwerk, mit den Rechtsanwälten, mit den Steuerberatern gemeinsam etwas zu entwickeln, wie man einfach unsere Kunden voranbringen kann. Und dementsprechend haben wir halt im Rahmen der strategischen Unternehmensanalyse uns überlegt, wie wir das quasi abfragen können. Und unterstützen dann eben ganz punktuell, ganz bedarfsgerecht unsere Mandanten, unsere Kunden, wenn da ein Bedarf und wenn da ein Interesse besteht.
Ja, super, Michael. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Und ich glaube, da wird es jetzt schon mal ein bisschen klarer. Ich möchte da nochmal jetzt tiefer reingehen. Und jetzt spricht der Prozess-Consultant ja, zu dir. Jetzt auch ganz lustig, ich müsste es ja selber auch. Aber ich meine, ich mache es ja jetzt nun auch schon viele, viele Jahre. Und ich habe da, vielleicht möchte ich kurz mal zwei, drei Steps da mit dir durchgehen und die mal ein bisschen so filetieren, wie man so schön sagt. Ja, ich habe auch
Ja.
gerade einen ganz aktuellen Fall gehabt, die letzten Tage wieder, bei einem unserer langjährigsten und auch größeren Klienten, sage ich jetzt mal, aus dem Automobilbereich, ein sehr, sehr erfolgreiches Autohandelsunternehmen in Deutschland bei Mercedes. Und viele kennen den Namen. Bei unserer Veranstaltung am 7., 8. November übernehmen Sie übrigens auch netterweise die Chauffeurdienste zwischen Hotel und Waldgebühne. Das sei an
Bietet
der
sich
Stelle
ja an.
auch nochmal gesagt. Ja. So, nee, also ich will deswegen nochmal da tiefer rein. Also fangen wir, das trifft aber jetzt nicht auf Wittel dazu, was ich jetzt gerade gesagt habe, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Ich will mal vorne reingehen. Wir haben viele unserer Klienten, wo wir ja am Anfang loslegen, ja, und wir sind ja grundsätzlich arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die erfolgreich sind, die weiter wachsen wollen, ja, die skalieren wollen oder wie auch immer. So, und jetzt gehen wir ja rein und machen strategische Ziele. Und die strategischen Ziele sind ja meistens ambitionierte Wachstumsziele, ja. So, und aus diesen Wachstumszielen ergeben sich ja Umsatzplanungen, ja, damit natürlich aber auch Kostenplanungen, Investitionsplanungen, Liquiditätsplanungen, ja. Und daraus ergeben sich ja jetzt strategische Maßnahmen. Wer sich da nochmal genauer mit beschäftigen will, kann meinen letzten Podcast anhören, wo ich über die Strategie gesprochen habe. Daraus ergeben sich strategische Maßnahmen, ja. So, und das müsstest du ja jetzt erstmal eigentlich viel intensiver jetzt, als es vielleicht der außenstehende Steuerberater oder begleitende Steuerberater machen kann, müsstest du doch jetzt eigentlich mit dem Unternehmer dieses erstmal zusammen durchgehen und daraus im Prinzip alle wichtigen strategischen Maßnahmen für die nächsten Jahre planen, oder? Also von deiner externen Brille zu schauen, wann müssen wir wie wachsen, was heißt das für Investitionen, für Rückstellungen, für Liquiditätsplanung? Woraus können wir, wenn wir vielleicht dann und dann Maschinenparks investieren müssen, um eine neue Logistik zu bauen oder whatever, ja, dass wir dann sagt, so, was müssen wir früh genug wie anschieben mit der Bank und so weiter, damit wir dafür ausgerichtet sind? Wäre das schon mal der erste Ansatz der betriebswirtschaftlichen Beratung in der Vorplanung sozusagen der Strategie?
Ganz korrekt, da ist natürlich eine ganz starke Verknüpfung. Und es gibt sicher auch Unternehmen, die haben einen ganz konkreten Plan, wie wollen wir in 3 Jahren dastehen, was wollen wir in 5 Jahren erreicht haben, was wollen wir in 10 Jahren erreichen. Aber gerade ein junger Mittelständler hat das vielleicht noch nicht. Und da stehen wir natürlich auch parat und unterstützen unsere Kunden und entwickeln gemeinsam eben einen Businessplan. Und das ist ja, da würde ich auch gerne nachher nochmal auch was dazu sagen, was ich eigentlich so toll finde an dem Adlerprozess und auch an CIC, das ist ja wirklich das Wahnsinnige an unserem Verfahren, nämlich dass in der Regel durch die Begleitung, durch unsere Begleitung der nächsten, also über Jahre hinweg, unsere Mandanten ja in die Lage versetzt werden, ihre Ziele zu erreichen. Also das eine ist ja, dass wir einen Plan machen, dass wir Zahlen entwickeln, dass wir natürlich ambitionierte Forecasts und Budgets erstellen und die dann in unsere strategische Planung einbetten und dass wir das dann ummanteln mit, welche Maßnahmen leiten wir daraus ab. Aber durch die Begleitung des gesamten Adlerprozesses, durch die Entwicklung von Kultur, von Werten, also die Verbindung auch mit der Impulsgeber, dass wir teilweise Leute coachen, dass wir Leute weiterentwickeln, dass wir einen ganz etablierten, voraussehbaren, klaren Prozess zu den Mitarbeitergesprächen erarbeiten und mit dem Kunden Jahr für Jahr, Quartal für Quartal umsetzen. Das führt ja am Ende dazu, dass die Kunden ihre Ziele erreichen. Und was ist eine Planung wert, wenn ich sie am Ende nicht erreichen kann? Aber du hast natürlich absolut recht. Da ist eine ganz große Verbindung. Und da bieten wir natürlich auch unsere Expertise an. Gerade wenn der Kunde vielleicht nicht so weit plant, wirklich so wie wir im Rahmen unserer Vision, Mission 10 Jahre in die Zukunft zu blicken, dass man sich einfach mal, ich will ein bisschen flapsig mal sagen, diesen Spaß gönnt. Wo könnten wir denn heute in 10 Jahren sein? Und was müssen wir dorthin auf dem ganzen Weg für Maßnahmen ergreifen und für Weichen stellen, dass wir es auch wirklich schaffen? Und das, naja, das macht für jemanden, der gerne mal so ein bisschen planerisch tätig wird, eigentlich schon fast Spaß. Also das ist eigentlich ein Geschenk, wo wir uns einbringen können.
Also Michael, da würde ich auch, das sage ich mit aller Deutlichkeit, das machen ja auch die Prozess-Consultants natürlich jetzt auch bei uns, aber da würde ich natürlich auch von dir jetzt auch an der Stelle nochmal dich wirklich immer bitten, in Verbindung mit unseren Klienten, ja, dass wir die strategischen Ziele, ja, die wir natürlich da uns stellen, nochmal uns genau anschauen und die strategischen Maßnahmen daraus. Das heißt also, wenn wir ja sehen, wir schreiben ja rein, durch welche Umsatzziele zum Beispiel das auch für die Personalstrukturen bedeutet, also wie viel FTEs, ja, brauchen wir in den nächsten Jahren mehr, bei welcher Wirtschaftlichkeit, um das Ganze zu erreichen. Also daraus müsstest du ja auch wiederum schauen, gerade in deiner Erfahrung, ja, was bedeutet das dann auch für die Kostenstrukturen im Personalmanagement? Ja, wie muss man eine Backoffice-Struktur in dem Moment aufbauen? Wie müssen sich Overhead-Kosten daraus ableiten lassen und so weiter? Also du könntest natürlich dann in dem Moment mit der Geschäftsleitung oder mit der kaufmännischen Leitung quasi die Maßnahmen des Schachspiels sozusagen der strategischen Ziele ja nochmal wesentlich weiter substantiieren, ja, dass dann klar ist, das sind unsere strategischen Ziele für 25, 26, 27, 28, die aus deinem sozusagen kaufmännischen Blickwinkel wie zu machen sind. Und wann welche Gespräche mit den Banken zu führen sind, um letztendlich früh genug welche Investitionen anzuschieben und so weiter. Also das wäre ja genau das, wo du noch mal mehr Qualität und Tiefe reinbringst zukünftig.
Ja, das ist ganz klar. Und ich glaube, das fällt uns auch wirklich leicht. Also das ist nichts, was irgendwo, also wir machen es, du sagst es ja eben schon, die Strategie-Consultants machen es ja ohnehin schon. Und durch meine Tätigkeit können wir das intensivieren. Ganz viele Kunden haben ja da auch ganz tolle Planungen. Aber wir merken eben gerade, vor allen Dingen bei kleineren Mittelständlern, dass dort ein Bedarf besteht. Und wenn ich noch nicht mal das nächste Jahr wirklich sauber plane, dann habe ich mir natürlich über die Zielerreichung in 3 oder in 5 Jahren noch gar keine Gedanken gemacht. Und ich muss aber groß planen. Ich muss visionär rangehen. Ich muss mich wirklich ja auch messen können an der Zielerreichung. Und da stehen wir natürlich wirklich bereit, um unsere Kunden auch dabei ganz konkret zu unterstützen. Und ich glaube, durch die Gespräche kommen dann ergeben sich ganz viele nächste Planungsschritte. Also ein anderes Beispiel, was wir gerade haben bei einem Kunden, ist ja das Thema, wie kriegen wir denn eigentlich eine Maschine geplant und finanziert? Eine große Anlage für ein Bauunternehmen in der Mitte Deutschlands.
Ja, da reden wir über eine Million oder mehr
Das
Investitionsvolumen.
sind das
Das,
sind in, ja, das
ja.
sind zig Millionen.
Ja, 10
Und
Millionen
es
sogar,
ist gar nicht so leicht, wirklich sicher zu sein, ab wann rentiert sich eigentlich die
ja. Ja,
Maschine? Ab
genau.
wann auf gut Deutsch ist sie eigentlich amortisiert? Und da sind wir zum Beispiel gerade eben wirklich dabei, jetzt nicht die Zahlen konkret zu entwickeln, das macht der Controller, aber wir betten das ein in eine Art Business Case. Einfach mit einer kleinen Story vorne und hinten, dass es klar wird, was erwartet eigentlich der Banker? Und ab wann haben wir diese Maschine finanziert? Und wieso lohnt sich das? Und wieso soll man in dem Grunde eigentlich vielleicht auch nochmal nachdenken, die gesamte Kreditlinie zu erweitern des Konzerns, um einfach flexibler auf Marktchancen eingehen zu können? Und da können wir einfach unsere Expertise unglaublich stark reinbringen. Also selbst wenn die Zahlen stehen, hat vielleicht der Controller wenig Erfahrung, einen Business Case zu entwickeln, wo der Banker relativ schnell durchblättern kann und erkennen kann, das sind die Chancen, das sind die Risiken, wir haben eine Best-Case-Analyse, wir haben vielleicht ein Worst-Case-Szenario und erweitern so das Standard-Setting um verschiedene Facetten und das schafft Glaubwürdigkeit und am Ende bedeutet das auch, dass wir Fördermittel vielleicht bei der KfW oder bei anderen staatlichen Einrichtungen uns sichern können, um damit einfach die Investitionskosten nach unten zu bringen. Und das ist Handwerkszeug, sowas kann man lernen und sowas kann man aber auch einfach von uns sich begleiten lassen und auf dem Weg dann einfach mehr Erfolg haben.
Ich habe jetzt gerade, mein Kopfkino fährt jetzt gerade schon mal ganz groß Karussell. Ich habe gerade ganz viele Beispiele, die mir einfallen aus meinen gerade aktuellen Klientensituationen,
Ja.
wo ich sage, eigentlich müsstest du da jetzt rein, ja. Also wir haben Fragestellungen, deswegen will ich das Spektrum nur mal so ein bisschen bewusst machen auch. Wir haben ein Unternehmen mit 800 Mitarbeitern im Automobilzulieferbereich, ja, und da ist jetzt gerade die große Frage: Investieren wir in weitere Infrastruktur, ja, um damit wachsen zu können, oder stellen wir um auf einen Dreischichtbetrieb? Also schaffen wir einfach eine Auslastungseinheit mehr, dass die Maschinen, die wir haben, einfach nicht im Zweischichtbetrieb laufen, sondern im Dreischichtbetrieb laufen. Also was ist jetzt der richtige Schritt, ja, um zu sagen, wir können unsere Umsatzziele, die jetzt anstehen, erreichen. Wir sind mit den jetzigen Kapazitäten relativ am Ende. So, und jetzt muss eigentlich, ist klar, wenn die Auftragssituation so weitergeht, sind wir in 2 Jahren, können wir so nicht mehr weiter wachsen. So, und jetzt müsstest du eigentlich einmal in einem Planspiel sozusagen reflektieren, Investitionen, mit welchen Folgen daraus, ja, oder umstellen auf den Schichtbetrieb. Also im Prinzip solche Planspiele mal durchzugehen, das wäre ja auf jeden Fall was jetzt Sinn machen würde.
Natürlich, das sind ganz klassische Szenarioanalysen. Das macht man im Konzern, ich sage mal, fast wöchentlich. Das Schöne ist ja, wenn man als Finanzchef im Konzern das jahrelang erstellt hat, wurde man ja von dem Gruppen-CEO und CFO immer gegrillt, sage ich mal, also freundschaftlich gegrillt. Aber man wurde ja ganz stark hinterfragt. Die Annahmen, die man verwendet hat für die Planung, passen. Was passiert, wenn das und das eintritt? Und man hat dabei einfach über die Jahre und auch die Tätigkeit bei Arthur Andersen und Ernst & Young einfach so viel über das Thema Planung gelernt, dass man das halt hervorragend, ich glaube in dem Fall eher so als Sparringpartner, nochmal reinbringen kann. Einfach mit einem Blick von außen. Es ist wahrscheinlich so, dass das Controlling eine gute Planung hat und auch Ideen hat für beide Situationen. Und die Situation, die Grundannahme ist erstmal hervorragend. Das Unternehmen will wachsen. Also es ist ja eine tolle Fragestellung. Wir stoßen an unsere Kapazitätsgrenzen und brauchen entweder ein neues Werk oder eine neue Niederlassung oder einen
Ja.
Standort, oder wir müssen irgendwie unsere Leute zeitlich anders takten. Das sind ja ganz tolle Fragestellungen. Also viel schöner als vielleicht im Moment bei VW, wo man überlegt, wie können wir denn eigentlich unsere Minderauslastung irgendwie auffangen. Und das ist ganz klar ein Bereich, wo wir einen Mehrwert erbringen können. Ganz
Ja,
klar.
genau. Also, du hast das nächste schon angesprochen. Viele unserer Klienten, egal welcher Branche, kaufen zu. Ja, also
Ja.
das heißt, also gerade es geht ja um Ressourcen zu gewinnen, Mitarbeiter dazu zu gewinnen oder auch Teilbereiche des Unternehmens auslagern zu können. Ja, einer unserer Klienten, der hat jetzt gerade ja es ist wie eine Werkbanksverlängerung. Ja, also und macht das dann Sinn oder macht das keinen Sinn und so oder ja, baue ich lieber selber mir diesen Kompetenzbereich auf oder hole ich mir es dazu, kaufe ich was, ja und so weiter. Also das sind ja auch Themen, die auf jeden Fall reflektiert werden müssen, was
Ja.
sind die strategisch richtigen Entscheidungen daraus? Auch spannend auf jeden Fall.
Und
Oder
auch wie integriert man das? Das ist dieses ganze Thema Post-Merger Integration. Das ist natürlich im Konzern lernt man sowas, weil das andauernd, nicht andauernd, aber alle paar Jahre mal wieder aktuell wird, wo man einfach einen Wettbewerber kauft, der prozessual von allen Themen integriert werden muss. Das fängt dann damit an, dass die Mitarbeiter Arbeitsverträge brauchen, dass man sich überlegen muss, was macht man mit dem Betriebsrat? Wie kriegt man da die
ja.
notwendigen Zustimmungen? Aber auch ganz wichtig, das Thema Kultur. Dieses Bild eines Mergers und dergleichen, das gibt es ja oftmals nicht. Sondern wenn man erworben wird, kann es ja sein, dass es viele erstmal so ein bisschen als Niederlage empfinden. Und es ist ganz wichtig, da glaube ich, schnell reinzugehen mit einem begleitenden Kulturprozess, um die Leute stark zu machen, Leute aufzurichten, um zu sagen, hey, wir wollen euch nicht zerschlagen, sondern wir sind genau an euch interessiert. Ihr, die Mitarbeiter, die sind es, warum wir Geld dafür ausgegeben haben. Und dann sind wir noch lange nicht bei dem Thema, wie integrieren wir ein ERP-System,
Genau.
wie übernehmen wir eine Buchhaltung, diese
Genau.
ganzen technischen Sachen. Das muss alles bedacht werden. Und da kann leider ganz, ganz viel schiefgehen. Und ich habe zwei Beispiele wirklich konkret bei diesem englischen Softwareunternehmen gehabt, wo wir erstmal viel Geld ausgegeben haben, um Unternehmen zu akquirieren. Dann ist das gescheitert. Dann war vielleicht auch irgendwie strategisch, wollte man das gar nicht mehr haben, was die für uns entwickeln sollten. Und dann muss man leider wieder viel Geld in die Hand nehmen, um die Leute, die man erst teuer erworben hat, dann auch noch teuer abzufinden. Also man kann da ganz viel Geld wirklich aus dem Fenster rauswerfen. Und das kann sich ein englischer Konzern von mir aus leisten. Aber das kann sich ein Mittelständler im Grunde nicht funktionieren. Da muss jede Akquisition sitzen. Und ja, also ich habe super viel Erfahrung in dem Bereich und stehe wirklich zur Verfügung, wenn den Podcast irgendjemand hört, ihr denkt drüber nach oder sie denkt drüber nach, irgendjemanden zu akquirieren. Lassen Sie uns früh drüber sprechen. Nicht nur, wie kaufen wir den und wie machen wir den M&A-Vertrag, Kaufvertrag und wie kriegen wir das finanziert von den Banken, das ist das eine, sondern ich finde fast wichtiger, wie kriegen wir die Organisation
Ja,
integriert.
genau.
Ganz
Das,
wichtig, ganz,
ja,
ganz
genau.
wichtig.
Ja, deswegen, also das finde ich gerade sehr spannend, auch wie wir das rausarbeiten. Also das Puzzlestein, das ist das, was jetzt noch fehlt, ja. Also den Kulturprozess und wie wir die Führungsmodelle und so weiter übertragen, das machen wir seit 30 Jahren. Ja, wie wir da Zukäufe quasi,
Ja.
wie wir die Mannschaften ins Boot holen, die Teams ins Boot holen, die da rein integrieren und sowas. Also das ist unser Handwerkszeug und wir haben ja nun viele, viele Klienten in ihrem Wachstum in den letzten Jahren da intensiv begleitet. Und auf der anderen Seite, ich will es nur noch mal sagen, der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ein Due Diligence zu machen oder diesen M&A-Prozess zu begleiten, das ist natürlich logischerweise da gut aufgehoben. Aber genau was dazwischen ist, was du gerade sagst, das fehlt. Ja, also was müssen wir in der Organisationsstruktur intern, ja, in diesem Zukauf beachten? Ja, was sind die Stricke, über die wir vielleicht stolpern können und so weiter? Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir genau nochmal hier reingehen und du mit deiner Expertise da reingehst. Also das glaube ich, ist nochmal sehr, sehr klar und sehr deutlich geworden. Michael, das würde ich gerne auch nochmal mit dir besprechen, weil mich das schon seit natürlich jeher immer triggert und alle, die mich kennen, wissen, ja, dass ich in all meinen Prozessen da keine Ruhe gebe, bis ich ein gescheites KPI-System habe und bis ich in meinen Prozessen, in meinen Strategiechecks, egal ob es beim Head Office ist oder in den Bereichen, dass ich ein gescheites KPI-System drin habe. Und dass wir wirklich sehen, ich bin ein Messfetischist, ja, und ich will immer gucken, ob die Maßnahmen, die wir einleiten, ob die auch Wirkung erzielen und ob die messbar sind und ob sich dadurch, egal ob es die Mitarbeiter KPIs sind, wie die Mitarbeiterbegeisterung, die ich mit Zahlen in meinem Dashboard widerspiegeln kann über die SAP-Befragung oder was weiß ich was, aber auch die kaufmännischen Zahlen, wie ich die in den Strategiechecks zugeordnet finde. Und da bin ich immer wieder überrascht, dass selbst sehr professionell aufgestellte Unternehmen, also muss man wirklich sagen, professionell aufgestellte Unternehmen, ja, immer noch nach wie vor zwei Parallelwelten haben. Also es gibt die kaufmännische Welt, ja, des kaufmännischen Leiters oder des CFOs mit auch guten Budgetplanungen zum Teil und so weiter, ja, und das Controlling daraus.
Ja.
Aber die Brücke zwischen den kaufmännischen Zahlen und dem operativen Managementleistungen, also was muss der Bereichsleiter, der Abteilungsleiter, der Standortleiter und so weiter in seinem Strategiecheck sozusagen an Maßnahmen umsetzen? Und wie kann er letztendlich über ein Dashboard, über KPIs, die ins System zugespielt werden, egal über was es für ein System ist, ob das Power BI ist oder sonst irgendwas, ja, dass die letztendlich hier zusammenführen und dass die KPIs oder die Zielzahlen, ja, und die Maßnahmen miteinander matchen? Und da würde ich dich gerne nochmal bitten, nochmal was von deiner Seite aus dazu zu sagen. Wie kriegen wir die Brücke gematcht sozusagen zwischen den betriebswirtschaftlichen Zahlen und der strategischen Management-Ebene?
Ja, also ich glaube, es fängt ja erstmal in dem operativen Bereich an, dass so ein schönes Dashboard ist. Das ist gar nicht so leicht, sowas zu entwickeln. Einfach weil, also wenn ich jetzt an einen klassischen Mittelständler denke, der bucht vielleicht am Anfang zumindest in Datev. Und meines Wissens gibt es da kein hinten raus, kein BI-System, was mir dann eine tolle Auswertung liefert, um erstmal eine Grundlage zu haben, und vielleicht wirklich so diese Tortengrafiken oder nicht Torten, aber diese Anzeigen, wie weit bin ich, also wenn ich sage,
Tachos oder
ich
sonst
will
irgendwas,
X
ja.
Prozent Umsatz machen und ich bin
Genau.
2% drunter, dass der Zeiger so ein bisschen beim Tacho, genau, ein
Ja.
bisschen runter ist. Sowas gibt's da nicht. Das heißt, ich muss erstmal von der technischen Seite das im Grunde entwickeln und das ist aufwendig. Und natürlich fange ich an mit den kaufmännischen Sachen, so würde ich es zumindest erstmal hinlegen. Ich würde erstmal die Planungssachen abbilden und dagegen die Ziele matchen. Ich kann natürlich mir auch vielleicht eine Zufriedenheitsquote aufgrund von Mitarbeiterbefragungen anschauen, Krankentagen, so, diese Ausfallquoten. Aber diese Verschmelzung mit den einzelnen Abteilungen, das ist ja nochmal eine ganz andere Spielwiese. Und ich denke da tatsächlich an unser Instrument der Quartalsmeetings, was im Grunde die richtige Umgebung ist, diesen Gleichschritt, diese Verschmelzung zu entwickeln, weil es muss im Grunde entwickelt werden. Also ich hab nichts, also ich kenne zum Beispiel zumindest nichts, was out of the box mir so ein Dashboarding anzeigt und gleichzeitig sagt, wie ist denn dann mein Beitrag als HR-Abteilung oder als Produktionsbereich? Das muss entwickelt werden. Und dieser Abgleich, wo es dann wieder um die Maßnahmen und die Erreichung der Maßnahmen und die Weiterentwicklung der Maßnahmen geht, das kann eigentlich nur in einem Steuerungsinstrument wie unserem Quartalsmeeting erfolgen. Und dann kann man das auch versuchen abzubilden. Aber dieses Verständnis erstmal entwickeln, auch als Marketingabteilung, habe ich Auswirkungen auf die Kostenstruktur. Und das sehe ich wiederum in dem Ergebnis oder im EBIT-Dashboard. Das muss ich, glaube ich, einfach lernen. Das hat was, ich will nicht sagen, mit Erziehung zu tun. Das sind ja keine Kinder, aber das hat was mit Erfahrungswerten zu tun. Dass jeder, der Entscheidungen im Unternehmen trifft, auch dafür verantwortlich ist, wie viel Geld gebe ich aus und kann ich mir das überhaupt leisten? Und dieses Zusammenführen von Kosten und Planung, dass man das wirklich unternehmerisch denkend immer beachtet. Und das kann man, glaube ich, erlernen. Und ich würde sagen, unsere Quartalsmeetings, die wir, der Name sagt es ja schon, in der Regel alle 3 Monate durchführen, sind dafür genau der richtige Ort. Und auch da können wir natürlich Hilfestellung im Rahmen unserer betriebswirtschaftlichen Planung leisten und dieses Tool mitentwickeln, weil das ist eine Entwicklung. Man kann natürlich sich ein BI-Tool kaufen oder am Markt erwerben als Software, was man dann vorne mit Ist-Zahlen und mit Planzahlen füttert. Aber das muss im Grunde entwickelt werden. Und da brauche ich eine Idee und da brauche ich wahrscheinlich auch die Zustimmung und den Willen der Geschäftsleitung, sowas implementieren zu können. Und dann wird das natürlich das Supertool, weil das kann ich morgens mir angucken, das kann ich mir alle 3 Monate nach jedem Monatsabschluss, nach jedem Quartalsabschluss anschauen. Ich kann daraus Rückschlüsse schließen. Das ist, wenn das erst einmal aufgesetzt ist, glaube ich, sehr einfach zu pflegen und hat natürlich einen Wahnsinns-Mehrwert und schafft ohne Ende Transparenz und Klarheit.
Ja, also alles natürlich Musik in meinen Ohren, wenn ich das so höre, das ist ganz klar und so wünsche ich mir das auch, ja. Aber noch einmal, ja, wenn wir die Realität sehen, ja, also ich fordere das ja mit Nachdruck, mit Nachdruck, mit Nachdruck immer wieder ein, ja, dass selbst die Unternehmen, die mit mir auch seit Jahren zusammenarbeiten und die sehr professionell aufgestellt sind, ja, da trotzdem ganz klar noch weit weg von dem sind, ja, wie es eigentlich sein könnte, ja. Und deswegen da würde ich wirklich nochmal unbedingt unseren Ansatz sehen, auch, dass du mit den Klienten dann nochmal in Workshops reingehst, ja, also mit den Führungskreisen oder mit den Geschäftsleitungen oder mit den kaufmännischen Leitern dann inklusive der Führungskräfte. Also da nochmal wirklich zu erkennen und zu sehen, dass es muss ja, ich meine, es gibt übergeordnete KPIs, die sind klar, ja, oder Zielzahlen. Also wenn ich vom Umsatz oder vom EBIT und was weiß ich was ausgehe, das ist logisch. Aber dass ich dann runterbreche und sage, erstmal Personalkennzahlen in den Abteilungen, kriegt jeder in seinen Strategiecheck automatisch reingespielt, wie hoch die Krankentagequote in seinem Bereich ist, ja, wie hoch die Mitarbeiterbindungsquote in seinem Bereich ist, wie hoch die Fluktuationsquote in seinem Bereich ist und so weiter. Also die Personalkennzahlen, dass die erstmal überall in allen Teilbereichen verankert sind. Also der Standortleiter, also ich kann ja runterkaskadieren, dass ich sehe, das ist der Mann, der verantwortlich ist für den Service, der hat 12 Mitarbeiter, ja, PKW-Service, sage ich jetzt mal, am Standort X, ja, hat 12, 15 Mitarbeiter. So, dann habe ich an dem Standort, habe ich 7 Abteilungen, übergeordnet habe ich den Standort, ja, mit dem Standortleiter und dann habe ich irgendwann die Gesamtorganisation. Also, dass ich das so runterbrechen kann, dass ich sehen kann, wo, in welchem Bereich haben wir genau diese Kennzahlen und was ergibt sich in der Kaskadierung daraus übergeordnet, ja. Und dann sehe ich die 7 Standorte im Vergleich. Standort 1 hat die Krankentagequote, Standort 2 hat die Krankentagequote und so weiter. Also, sowas, das muss, finde ich, aus meiner Sicht in allen Organisationen, die wir begleiten, selbstverständlich sein, ja. Und dann aber, so wie du es auch gerade sagst, mir wäre es jetzt wichtig, dass wir nochmal sensibilisieren an den KPIs, ja, an denen ich permanent messen kann, ja, wie ich stehe.
Ja, wo stehen meine KPIs? Das war der Punkt, ne?
Genau, das ist der Punkt, richtig. Und dass jeder quasi sich ja erstmal Gedanken darüber macht, ja, was sind meine KPIs, ja, oder meine Zielzahlen, woran ich messen kann, wo ich im Jahr stehe, wo ich im Quartal stehe, wo ich übergeordnet stehe, vielleicht auch in der Dreijahrestendenz, ja, in der Dreijahresentwicklung, wo ich hinstehe in der Relation zu dem, was wir erreichen wollen in unserer Strategie. Also ich glaube, dass wir diese Verbindung zwischen dem Management, ja, und Management fängt für mich beim Teamleiter an, und geht hin bis zu Landesleitungen oder irgendwas, ja, aber dass hier einfach viel mehr die Verbindung tun zwischen Maßnahmen und zwischen Zahlen, ja, dass die viel mehr gebildet
Und
sind.
es
Nicht
müssen ja nicht
nur.
immer, Andreas, es müssen ja auch gar nicht immer rein finanzielle Ziele sein. Es kann ja auch sowas sein wie, ich wünsche mir mehr Innovation in meinem Unternehmen. Vielleicht
Ja, genau.
könnte eine strategische Maßnahme sein, wir erhöhen der Anzahl der angemeldeten Patente oder
Ja,
sowas. Kann
genau,
man
perfekt,
wunderbar mit dem
perfekt.
Dashboard abbilden, ne?
Ja, genau, richtig,
Das
genau so
sind
ist
gar
es.
nicht mehr nur das, was du vorhin auch schon sagtest, Umsatz, KPIs und diese harten Zahlen, sondern eher weichere Faktoren, die aber ganz starken Einfluss darauf haben, wie entwickelt sich das Unternehmen weiter,
Genau, kann ich ein
wie
Beispiel.
erfolgreich wird das Unternehmen sein in
Genau,
Zukunft.
kann ich ein Beispiel nennen, ja, damit wir unterstreichen, was du sagst. Bei IC Audio, das darf ich auch nennen, ja, ist ganz klar ein Indikator, der immer gemessen wird, sind Zertifizierungen, ja. Und es gibt, der Sascha Riedling, ist der Meister darin mit seinem Team, ja, die machen Lautsprechersysteme für Industrieunternehmen, ja, also B2B. Und Zertifizierungen ist deren Gold, ja, das ist wie in einem
Ja.
Pharmaunternehmen, sind es die Zulassungen, ja, und die messen genau, wie viel Zertifizierungen sie jedes Jahr hinkriegen, und da sind sie der absolute Branchenprimus, das sichert ihnen den Vorsprung in ihrer Branche für die nächsten 10 Jahre, ja, weil die so viel
Natürlich.
Zertifizierungen haben, ja, und das ist eine KPI, die wird ganz klar gemessen immer.
Ja. Aber ich meine, im Grunde machen wir das ja jetzt auch schon in der Regel mit unseren Kunden im Rahmen der Quartalsmeetings. Ob wir es immer sauber abbilden, ist die andere Frage.
Ja,
Es ist
genau.
eine Frage der Visualisierung, auch ein bisschen Thema Nachhaltigkeit, dass man nochmal schaut, wie lief denn das Quartalsmeeting vor 3 Quartalen ab, was hatte dort die einzelne Abteilung für eine Zielerreichung. Und dann wird daraus natürlich etwas, was auch irgendwo Spaß macht, damit zu arbeiten. Das ist ja ein tolles Tool. Das sind ja nicht irgendwelche Zahlengräber, Excel-Tabellen, denken Sie, das ist ja was für Freaks, sondern es ist was Bildhaftes. Da kann man ganz klar mit so Ampelfarben denken, mit wie weit bin ich, was habe ich erreicht, und dann kann man es visuell darstellen und kann auch Leuten, die vielleicht gar nicht so analytisch denken, es einfach näher bringen und klar machen, wie zahlt meine eigene Entscheidungsfindung, wie zahlt mein Verhalten ein oder wie wirkt sich das aus auf den Unternehmenserfolg? Weil jeder ist irgendwo ein Unternehmer in der Abteilung. Du sagtest eben, Geschäftsleitung oder Management fängt an auf Ebene der Abteilungsleiter. Ich würde auf jeden Fall das auch bestätigen. Und die müssen sich klar machen, in dem Moment, wenn ich Geld ausgebe oder Reisetätigkeiten oder in irgendwas investiere, bleibt auf einer anderen Seite weniger übrig. Und das muss in Einklang gebracht werden. Und ja, Dashboarding. Das ist kein Hexenwerk, das ist ein bisschen Fleißarbeit und da gibt es auch tolle Tools. Und wenn es eine Bereitschaft dazu gibt, sowas zu entwickeln, hervorragend. Man kann damit alles schön abbilden, die ganzen Sachen aus unseren Quartalsmeetings. Das ist ein hervorragendes Tool.
Ja, absolut. Nee, sehr, sehr schön. Also ich glaube, das ist nochmal klar rausgekommen. Und mir würden noch ein paar Namen einfallen, wo ich sage, da sind die Benchmark, ja, die sind da sehr, sehr gut schon aufgestellt, ja. Aber ich meine, wir spielen jetzt nun wirklich, wir haben den Anspruch, nochmal Euroleague oder Champions League zu spielen mit unseren Klienten. Und wenn ich ehrlich bin, dann sehe ich bei fast allen da erhebliches Verbesserungspotenzial, da nochmal reinzugehen, da nochmal sich Zeit dafür zu nehmen und wirklich nochmal zu gucken, wie wir diese Verbindungen nochmal mehr hinkriegen und welche systemischen Lösungen man auch wählt. Ja, und wie gesagt, es ist ja genau wie du es auch sagst. Es ist teilweise echt eine Herausforderung in einer größeren Organisationsstruktur. Und wenn dann auch Besonderheiten dazukommen, ich habe jetzt gerade im Automobilhandelsbereich ein Projekt, wo dann auch noch verschiedene Marken zusammengeführt werden müssen, die dann auch noch aus ihren eigenen Markenwelten kommen. Und wie kriegt man das jetzt hin, dass man wirklich ein übergeordnetes Kennzahlensystem entwickelt, was dann für die Gruppe sozusagen aussagekräftig ist und nicht nur dann aus der eigenen Markenwelt heraus in unterschiedliche Welten geführt wird. Also deswegen, das sind schon Herausforderungen und ich glaube, das ist auch gut, dass jemand mit einer Expertise, mit einem Erfahrungswert wie du sowas begleitet und sich dann auch intensiv damit auseinandersetzt und natürlich dann nochmal in Verbindung mit den ITlern, das ist ja auch oftmals dann ein IT-Thema, in Verbindung mit den ITlern, in Verbindung natürlich mit den externen begleitenden weiteren Beratern, Steuerberater etc. Und natürlich dann mit den Führungskräften im Haus selbst, im Unternehmen selbst, da die richtigen Lösungen zu entwickeln. Und da braucht es sicherlich eine Organisationsentwicklungsbegleitung, um das nochmal ganz klar
Also, schönes Stichwort, ja.
zu unterstreichen. Ja. Ja, super, Michael. Ich glaube, damit haben wir schon mal zwei ganz, ganz große Themenblöcke klar gemacht. Ich will nochmal, dass wir das nur nochmal kurz auch nochmal rausstellen. Du hast es eben gesagt. Davide Introvigne, der das ganze Thema Risk Management macht. Ja, da würde ich gerne noch mal einen Satz zum Abschluss drüber verlieren wollen. Klar, er kommt aus diesem ganzen Metier, mit seiner großen Erfahrung aus dem Versicherungsbereich, aber da geht es um weit mehr als nur jetzt zu sagen, ist Versicherungsbereich, sondern hier geht es wirklich um Geschäftsführerthematiken, ja. Hier geht es um Haftungsthematiken. Hier geht's, also ich habe da schon jetzt auch so viele Gespräche von ihm miterlebt, ja, wo er mit Unternehmern redet und selbst auch Dinge, die er mir sagt, ja, oder wo wir drüber sprechen, und ich mache es ja jetzt auch nicht gerade seit ein paar Tagen, ja, wo ich dann denke, scheiße, da habe ich ja selber noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, auch bei uns im Unternehmen. Und also ich glaube, dass hier nochmal ganz entscheidend ist, und das, glaube ich, ist das Argument, dass jemand hier sich die Sachen anschaut. Und das möchte ich nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, dass da kein Missverständnis entsteht. Ja, der Null, du auch nicht, Davide nicht, ich nicht. Ja, es hat keiner von uns da ein Interesse, irgendein Produkt zu verkaufen oder irgendwas. Ja, überhaupt nicht. Also bei uns beiden eh nicht. Und bei Davide auch nicht. Ja, sondern es geht nur wirklich darum, dass ein Außenstehender, der keine Verkaufsthemen im Hintergrund hat, ja, der weder Versicherungsmakler ist noch sonst irgendwas, sondern es geht jemanden von außen drauf schauen zu lassen, ob dieses ganze Konstrukt, ja, mit Versicherungen, Banken, und, ob das gut aufgestellt ist, ja, ob es da eventuell Themen gibt. Und ich habe zu einem Klienten oder einen Klient von uns, der hat gesagt, ja, nee, schicken Sie mir den Introvenier sofort vorbei. Und im besten Fall käme ja raus, dass er sagt, es ist alles top. Ja.
Ja,
Und
ja.
wenn er was aufdeckt und was sieht, was man nachher besser machen kann für das Unternehmen, ja, dann muss man ja dreimal Danke sagen. Und dass jemand aus einem neutralen Blickwinkel vielleicht nochmal was entdeckt hat, ja, was nicht gut ist, ja. Und was man vielleicht anders lösen muss oder was man bis dahin nicht bedacht hat, ja. Also deswegen, das vielleicht auch von dir nochmal dazu als Ergänzung, aber das wäre mir nochmal wichtig, dass wir das hier klarstellen, nicht, dass da irgendein verkehrter Eindruck entsteht, ja.
Nee, ganz klar, ganz klar. Also wir hatten ein ganz großes Thema jetzt bei einem Kunden. Da ging es tatsächlich auch um das Thema Cyberattacke. Und das ist ja eben eine Bedrohung für viele Unternehmen und gerade für Unternehmen, die eben ihr Geschäft über eine eigene Plattform, über eigene Server und sowas abwickeln. Also wenn die nicht mehr auf ihre eigenen Daten zugreifen können und dann erpresst werden im Sinne von zahl doch mal ein paar hunderttausend auf das und das oder in Kryptowährung auf dieses und jenes Konto ist, dann geben wir dir deinen eigenen Server wieder frei. Das ist wirklich was, glaube ich, sehr, sehr Bedrohendes für Unternehmen. Was man, glaube ich, auch nicht wirklich auf dem Radar hat, wenn man einfach irgendwann mal loslegt und den Laden gründet und einfach losmarschiert und die ersten Kunden gewinnt. Und dann denkt man noch nicht an sowas wie, da gibt es vielleicht wirklich Kriminelle, die wollen mich eigentlich zerstören. Also das ist und dafür gibt es Versicherungen. Also da müssten wir jetzt wieder den Davide fragen, wie das genau funktioniert. Aber da kann man sich ein Stück weit absichern und dann im Rahmen von der Betriebsausfallversicherung oder in diese Geschichten einfach ein bisschen sanfter fallen.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, wir hatten das Thema ja, viele wissen es ja, es war ja mal auch ein großes Vortragsthema bei uns. Da könnte ich die schöne Brücke jetzt schlagen, 7., 8. November, als ja, Frank Sommerlath ja darüber berichtet hat, ja, als er
Ja.
diesen Riesen-Cyberangriff hatte. Und das war so krass, ja, was er da alles erzählt hat. Ich habe es ja live miterlebt als Berater. Und man konnte wirklich die Nadel am Boden fallen hören, was er da erzählt hat, ja, wie ein Unternehmen mit 600 Mitarbeitern, 7 Standorten, von der einen auf die andere Sekunde komplett lahmgelegt ist. Alles, es geht keine Glastür mehr auf, die Kunden kommen nicht mehr rein, nicht mehr raus, alle Bildschirme sind aus, kein Telefon funktioniert mehr. Und auf seinem Apparat kam dann der Anruf mit einer, glaube, mexikanischen Vorwahl. Ja. Und also das war ein Krimi. Also das kann er auf jeden Fall nochmal verfilmen, oder True Crime nennt man das ja, glaube ich. Und da gibt es auf jeden Fall einiges darüber zu berichten. Ja, aber dafür muss man gewappnet sein und auch für andere Dinge. Und deswegen glaube ich, ist es immer gut, wenn einer nochmal aus einem neutralen Blickwinkel drüber schaut und sagt, das passt oder das passt nicht. Und letztendlich da einfach ein bisschen mehr noch ruhiger in den Schlaf zu gehen. Bei allen Sachen, die man sonst so hat. Michael, ich gucke mit Schrecken auf die Uhr. Ja,
Ja,
also
inzwischen ist die Sonne auch richtig aufgegangen. Das ist ein bisschen.
ja, die Zeit ist verflogen. Ja, die Zeit ist verflogen. Aber ja, vielen, vielen Dank nochmal erstmal an der Stelle für deine Worte. Ich glaube, es ist nochmal viel klarer geworden. Es ist viel deutlicher geworden. Und deswegen, ich kann nur ja, nochmal den Appell an alle, die zuhören, da richten, sich mit dir, mit uns in Verbindung zu setzen. Klar, wir bieten es unseren CIC-Klienten an, aber das ist ja auch ein so ein bisschen neuer Philosophieansatz von CIC. Es können auch Unternehmen mit uns zusammenarbeiten, die jetzt nicht den Strategie- und den
Ja.
Kulturprozess mit uns machen, sondern die nur die betriebswirtschaftliche Beratung mal haben möchten oder die auch nur die Impulsgeber ja, kontaktieren möchten, weil sie Führungskräfteentwicklung machen wollen oder Personal Coachings machen wollen. Früher war es ja immer so, dass alles über den Kulturprozess und Strategieprozess kam und die anderen Dinge quasi nur dann dazu gemacht worden sind. Und das ist ja auch so ein bisschen die neue CIC-Welt, ja, dass wir das Spektrum dahingehend erweitern, dass wir wirklich sagen, wir haben drei Säulen und über alle drei Säulen kann man mit uns zusammenarbeiten und dich, ja, und andere tolle Menschen, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ja, zu sich nach Hause holen, ins Unternehmen holen und da ja, das Unternehmen auf jeden Fall weiterentwickeln. Ja, und das ist ja unsere große Botschaft, dass wir Unternehmen, Menschen, Führungskräfte da in die Zukunft führen wollen und die ja einfach für ihre Dinge, die sie vorhaben, einfach da begleiten und aufstellen wollen. Ja, Michael, ich sage danke an dich, wünsche dir einen schönen Tag. Ja, gib Gas.
Dankeschön.
Und sei nicht so traurig, wenn die Eintracht verliert am Wochenende.
Man muss sich dran gewöhnen. Ja. Man muss der Realität ins Auge blicken.
Ja, ich habe jetzt große Klappe. Ich habe letzte Woche geweint, als ich in Frankfurt war.
Ja.
Von daher, als der Konter in der 80. Minute aus dem Nichts kam.
Schön
Ja,
war er.
genau. Ja, aber deswegen hat mir das Essen nachher nicht mehr so gut geschmeckt, aber egal, es gehört halt auch dazu, ja. Also, dann nochmal von deiner Seite aus, dir gehört natürlich logischerweise das Schlusswort.
Oh je, das Schlusswort. Vielen Dank. Also ich meine, du hattest es eben schon gesagt, es würde mich, glaube ich, wahnsinnig glücklich machen, einfach im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Beratung einfach mehr Kunden begleiten zu dürfen. Und es ist nochmal, um das nochmal ganz klar darzustellen, wir wollen nicht dauerhaft was machen. Wir wollen nicht irgendwie eine langjährige Partnerschaft mit einem Steuerberater oder irgendwas torpedieren, ganz und gar nicht. Wir wollen unterstützend wirken. Wir wollen die Mitarbeiter dahin bringen, dass sie beispielsweise eigenständig ein Budget entwickeln können, dass sie ein Forecasting machen können und dass sie einfach strategisch ganz anders wahrgenommen werden können innerhalb des Unternehmens. Wenn es jetzt ganz konkret um die Finanzabteilung geht. Und das macht Spaß. Das ist Mitarbeiterentwicklung, das ist Vorankommen, das ist Visionär werden, das ist einfach auf der rechten Seite neben dem Driver Seat sitzen und gemeinsam mit dem CEO als CFO den Laden steuern. Und das macht wirklich Spaß und da kann man wertig sein und stolz sein und das bringt den Laden voran. Und dann ist man ganz anders aufgestellt.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bis gute Woche und bis zum nächsten Mal, ihr, euer Andreas Schmaler. Macht's gut!
Vielen Dank. Tschüss.
Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.